The Pioneer Morning Briefing mit Aleph Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Aleph Doğan und wir starten wieder gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 12. September. Ein ehemaliger Anthropic-Mitarbeiter sorgt nach seiner Protestkündigung für Aufsehen, indem er warnt, die großen Entwickler der künstlichen Intelligenz würden unverantwortlich handeln und, Zitat, spielen mit unserem Leben. Die Dinge könnten in den aggressivsten Szenarien, auch das ein Zitat, bereits Ende kommenden Jahres außer Kontrolle geraten. Das sagt der KI-Forscher dem Wall Street Journal. Die PISA-Studie fiel in Deutschland so schlecht aus wie noch nie. Das muss man erstmal schaffen. Jeder dritte Jugendliche hat Probleme beim Rechnen und Lesen. Politiker haben also für 24 Stunden die Begriffe Kinder und Bildung in Dauerschleife verwendet. Und damit wäre die Sache dann auch bis zur nächsten PISA-Erhebung gegessen. Denn wir alle wissen, für eine echte Bildungspolitik sind unsere Frauen und Männer an der Spitze zu feige. Und keine Woche ohne den Verhaltensauffälligen aus Washington. Donald Trump verspricht jedem erwachsenen US-Bürger $5,000, wenn die Republikaner bei den Midterms gewinnen. Und jetzt ist Gott sei Dank erstmal Wochenende. In dieser Woche mussten wir alle ein historisches Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt verarbeiten, zumindest versuchen es zu verarbeiten. Der Bundeskanzler ist schockiert.
Wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
Was interessant ist, denn man hätte das erwarten können, sogar müssen, wenn man sich auch nur entfernt mit Politik beschäftigt. Zu unser aller Entsetzen dürfen wir nun Zeuge dessen werden, dass auch dieses unerwartete und schockierende Wahlergebnis nicht dazu führt, dass Politiker jetzt irgendwie anders mit all dem umgehen. Stattdessen öffnen sie alle die miefigste aller Schubladen der Berliner Republik. Die voller Floskeln, Phrasen und Worthülsen. Man müsse die Leute abholen, sie mitnehmen müsse man natürlich auch, hören wir SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf.
In der Erzählung, aber auch in den konkreten Maßnahmen muss sich widerspiegeln. Wir machen Veränderungen in diesem Land, weil sie notwendig sind, weil wir sie gemeinsam mit den Menschen machen wollen, weil wir sie mitnehmen wollen.
Tja, die Bundesregierung wie ein kleines oder großes Busunternehmen. Es wird wieder fleißig abgeholt und mitgenommen. Wohin, das wissen wir anders als bei den meisten unserer freiwilligen Reisen allerdings nicht. Befürchten ließe sich so einiges. Was Politik ist, was sie sein soll, das hat Hannah Arendt bereits 1954 formuliert. Politisch seien zwei Dinge: Handeln und Reden. Es geht um das Finden des rechten Worts im rechten Augenblick. Das ist bereits laut Arendt politisches Handeln. Die politische Rede hat die Aufgabe, schreibt sie, zu überzeugen. So regele man Angelegenheiten ohne Gewalt. Das ist Demokratie. Tja, vom rechten Wort im rechten Augenblick war diese Woche nicht so viel zu hören, auch nicht beim Kanzler. Denn neben dem Abholen und Mitnehmen kursiert noch eine zweite PR-verdächtige Idee. Wenn man die eigene Politik nur besser erklären würde, dann sei alles gut. Friedrich Merz auf der Pressekonferenz nach Sachsen-Anhalt.
Ich will es wiederholen. Wir müssen versuchen, ich selbst auch, die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen.
Das Problem mit diesen vermeintlichen Weisheiten sind zwei Dinge. Erstens, man kündigt sie nicht an. Entweder man erklärt seine Politik besser oder eben nicht. Entweder man erreicht eine Verbundenheit zu Menschen, indem man sich Mühe gibt, demütig, empathisch und einfach vielleicht auch nicht so verdammt arrogant zu sein, oder nicht. Wer sagt, er werde künftig freundlich sein, wird nicht als freundlich wahrgenommen. Wenn er freundlich agiert, dann wird er als freundlich wahrgenommen. Zweitens, sehr viele, lieber Herr Merz, haben nicht nur ein Problem mit ihrer Art, sondern mit ihrer Politik. So zu tun, als müssten sie die Inhalte nur in einfacher Sprache formulieren, damit auch jeder emotionale Bürger abgeholt und mitgenommen ist, das dürfte das Problem verstärken. Die Politik ist top, man hat das alles nur nicht gut verkauft oder noch schlimmer, man war einfach nicht emotional genug. Das sieht auch die eher glücklos ins Amt gestartete neue CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann so.
Aber es ist natürlich so, bei diesem Ergebnis erkennbar, dass wir Probleme haben, die Zustimmung der Menschen so zu bekommen für unsere Politik und sie emotional zu erreichen.
Man muss also emotionaler werden. Das klingt wie etwas, was auf der To-Do-Liste eines humanoiden Roboters ganz oben steht. Wenn der Kanzler emotional wird, gelingt es manchmal, oft gelingt es gar nicht. Bei der Generaldebatte am Mittwoch war Friedrich Merz so angeschlagen, dass er gar nicht wusste, in welche Richtung er übertreiben sollte.
Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
Das ist so natürlich nicht richtig, aber sei es drum. Besonders ungeschickt ist es aber, diesen PR-Gedanken, der in eine interne Strategiebesprechung gehört und nicht in eine Bundestagsrede, öffentlich zu wiederholen.
Warum alles das? Was ist sozusagen der Überbau oder was ist die Erzählung? Was ist der Sinn von Reformen? Nun, meine Damen und Herren, das ist vielleicht die Antwort, die wir bisher am meisten schuldig geblieben sind. Wir müssen der jungen Generation eine überzeugende Antwort geben, wofür unser Land steht und wo unsere Gesellschaft hingehen soll.
Spoiler, die Antwort kommt leider nicht. Es wird nur artikuliert, dass es eine Antwort bräuchte. Es ist die Aufgabe der Politik, eben diese Antworten, diese Vision zu liefern, nicht den Bürgern zu erzählen, dass man Visionen braucht. Ich müsste dir mal wieder Blumen mitbringen, habe ich aber nicht. Naja, entweder man liefert oder man schweigt. Die richtigen Worte zur richtigen Zeit sind elementar. Das dürfte eigentlich jedem klar sein, nicht nur jenen, die Hannah Arendt lesen. Wer öffentlich vorträgt, was ihm die PR-Abteilung aufgeschrieben hat, gewinnt damit kein Vertrauen und erst recht keine Wahlen. Eine neue Woche steht an. Sie wird kulturell, politisch und bestimmt auch wild. Sehen wir, was sie uns zu bieten hat. Am Montag und Dienstag ist in Dresden die KI-Konferenz Brains on Silicon. Erwartet werden mehr als 1500 Gründer und Fachkräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. In Berlin wird es auch um KI gehen, aber eben, naja, es ist Berlin als Festival. Am Mittwoch und Donnerstag startet das Big Bang KI-Festival und bei diesem großen Knall sollen dabei sein Markus Söder, Bärbel Baas und Richard David Precht. Auch in Berlin der Unternehmertag des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, diesmal unter dem Motto systemrelevant. Der Bundeskanzler wird dort eine Rede halten, auch Wolfgang Ischinger wird da sein. Bei einem Panel mit dem Titel Der vergessene Mittelstand werden sich unter anderem Franziska Brandner, ihres Zeichens Chefin der Grünen, und Wolfgang Kubicki, Chef der FDP, austauschen. In Hamburg kommt die Finanzwelt zum Bankenkongress am Mittwoch und Donnerstag zusammen. Die Eröffnungs-Keynote hält kein geringerer als der einzig wahre Gabor Steingart. Ein Hochamt der Demokratie gibt es in der kommenden Woche auch. In Russland wird die Staatsduma gewählt, also das Unterhaus des Parlaments. Zur Wahl stehen ganze 10 Parteien, keine davon ist oppositionell, alle liegen auf Kreml-Linie. Und apropos Wahl, für den nächsten Showdown hierzulande blicken wir nach Schwerin und in die Hauptstadt. Am Sonntag in einer Woche sind Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Tja, machen Sie sich bereit. Aber zum Glück, liebe Pioneers, beginnt die neue Woche bei einigen von Ihnen mit uns vor Ort. Und zwar am Montagabend mit unserer Late-Night-Briefing-Tour in Köln. Ich werde dort mit dem ehemaligen Richter des Bundesverfassungsgerichts, Udo Di Fabio, über die Lage der Nation sprechen. Also über den Erfolg der AfD, über Minderheitsregierungen, den Ausschluss und oder Integration extremer Rechter, aber auch über dieses Parteiverbotsverfahren, das immer noch über der gesamten Debatte schwebt. Mit dabei sind natürlich wie immer Gabor Steingart, Chelsea Speaker, Jörg Thaddeus, Diana Kinnert, Pia von Versebe und unsere Pioneerband. Ich freue mich, wenn wir uns sehen und nach der Show kennenlernen. Es gibt viel zu besprechen. Hier ein paar Eindrücke der Besucher in Berlin.
Super! Bisschen kontrovers, aber ich mag's. Ist cool.
Mir gefällt's sehr gut. Die Mischung ist hervorragend. Zwischen Unterhaltung, Politik, Meinungen und Musik.
Eure Sängerin auch, der, also mit diesem Medley, das war super.
Umwerfend. Viel Zuversicht.
Es war ein wahnsinniges Gehämmer, weil lauter Hammer hintereinander kam. Ja? Chelsea, Aleph, Till Brönner war der absolute Hammer, musikalisch und auch im Gespräch. Ganz, 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 ganz toll und vielen Dank.
Super, super genial. Toller Abend.
Wie immer begeistert.
Dass so verschiedene Elemente zusammen einerseits entertaining sind und andererseits aber trotzdem tief gehen und auch Informationen vermitteln. Das finde ich richtig toll.
Es fügt sich alles zusammen und es waren alles wunderbare Bestandteile und das Einzelne macht das Ganze aus.
Da kann ich nichts mehr anschließen.
Super!
Die Wahl in Sachsen-Anhalt wird auch in der kommenden Woche uns alle beschäftigen, nicht nur, aber auch mit Blick auf die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. In unserem Politik-Podcast Hauptstadtbriefing sprechen deswegen Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus über die Fragen, die nach dieser Wahl übrig bleiben. Und Jörg richtet den Blick dabei auf eine Gruppe, die, naja, notorisch besonders viel zu wissen meint. Journalisten.
Ich würde an irgendeiner Stelle gerne mal Selbstkritik aus den Medien hören. Wir haben die ganze Zeit erzählt, der Spiegel mit seinem Quatschtitelbild vorneweg, mit einer flauen Geschichte. Da haben wir nicht besprochen, öffentlich, wie eine Geschichte sein sollte. Wenn ich behaupte, da ist jemand sehr gefährlich, das haben wir schon mal einfach sauber geschlabbert. Wir haben uns die ganze Zeit mit dieser AfD beschäftigt. Ich weiß nicht, wer alles geschrieben hat, dass der Popstar-Auftritte hatte, der Ulrich Siegmund. Das wussten wir dann ja irgendwann. Aber wenn wir über die Sachen reden würden und darüber häufiger schreiben würden, dann wird es ein kleines bisschen langweiliger womöglich dem einen oder anderen. Aber ich habe diese Woche zusammengesessen mit drei Politikern, CSU, SPD, CDU, Bauministerin Nordrhein-Westfalen, Bausenator Berlin, baupolitischer Sprecher CSU. Und was sagen die drei, die kommen wahnsinnig gut klar und die machen auch was. Die Ina Scharenbach hat in Nordrhein-Westfalen 90% der Vorschriften beim Bau entrümpelt. Da schreibt natürlich keiner drüber, weil das passt nicht in die, wenn ich die ganze Zeit eine Apokalypse erzählen will, dann kann ich nicht plötzlich reinschreiben, dass Politiker was auf die Kette kriegen und zwar auch, wenn sie schwarz und rot sind. Davon wird die Anführerin der Linkspartei, dieser antisemitischen Partei in Berlin, die wird davon profitieren, weil die kann die ganze Zeit erzählen, es würde keiner was machen. Das stimmt nur nicht. Es stimmt nicht, dass die ganze Zeit nichts machen. Und es ist unsere Aufgabe, die Sachen aufzuschreiben und in die Welt zu tragen, die stimmen. Und das heißt, dass Friedrich Merz ein Bundeskanzler ist, der schon lange umstritten ist. Und dass da Ronsheimer seinen Spätsommerspaß mit hatte, mit dem angeblichen Kanzlertausch. Wunderbar, alles von Herzen gegönnt. Nur das ist nicht das, was die Leute tatsächlich interessiert, die irgendwo leben und sagen, ich möchte ein Haus bauen, ich möchte meine Rente sicher wissen und ich möchte wissen, wo es mit Deutschland generell weiter hingeht. Da sind viele Sachthemen hängen damit dran. Ich glaube noch nicht mal, dass die Mehrheit der Leute so drauf ist wie diese AfD-Wähler und den Klimawandel verneint. Da habe ich das Gefühl, die Menschen, die im Hürtgenwald wohnen, die die Brände mitgekriegt haben, die werden das nicht mehr alles im Bausch und Bogen kategorisch verneinen. Und deswegen, da ist jetzt, müsste die Selbstkritik von uns ansetzen, worüber berichten wir und reicht das, wenn sich ein Personal von 100 bis 120 Persönlichkeiten die ganze Zeit in den Talkshows von sonntags bis donnerstags angeblich über Politik kundig austauscht? Reicht das wirklich aus?
Bleiben wir beim Kanzler. Dieser möge zwar Wirtschaftskompetenz haben, aber Führungsstärke eher nicht. Das sagt mein Gast im aktuellen achten Tag, Carsten Maschmeyer. Der Unternehmer und Investor zieht eine, ich würde sagen, schmerzhafte Bilanz. Mit ihm diskutiere ich über das Machtzentrum der Regierung mit allen Fürs und Widers.
Ist eben ein Unterschied, ob ein Pilot sagt, so, wir fliegen 2 Stunden später, stellen sich nicht so an. Früher sind die Leute die Strecke mit einer Postkutsche gefahren, hat 2 Wochen gedauert. Kommt er jetzt wohl nicht auf 2 Stunden an? Oder sagt, es tut mir unheimlich leid, ich hoffe, Sie haben dadurch nicht zu viele Umstände. Sie kriegen jetzt Getränke, wir zahlen die Übernachtung am Zwischenflughafen, kriegen Sie alles ersetzt. Und ich glaube, dass auch außerhalb der Politik, wir haben ja starke Landeschefs in der Unionregierung, Wüst, Rhein, Günther oder auch Söder, aber vielleicht auch jemand anders. Ich traue auch einem Christian Sewing das zu. Der hat die Deutsche Bank aus einem Kriseninstitut zum Erfolg geführt. Es gibt keine neuen Skandale, es gibt glänzende Zahlen. Die Mitarbeiter sind wieder stolz, für die Deutsche Bank zu arbeiten. Auch ein Jürgen Klopp wäre ein besserer Bundeskanzler. Er würde die Leute mitnehmen, er würde analysieren und von seinen Fachkräften gesagt bekommen, das ist so und so. Ich bin doch sicher, auf jeder Auslandsreise während des Fluges spätestens sagen x Spezialisten, das musst du sagen. Das musst du wissen, inhaltlich. Aber gewinnt er die Menschen, geht er in den Raum und alle sagen dir nach. Und das ist das Anforderungsprofil und das erfüllt er nicht. Wenn wir eine Kommission wie in einem Unternehmen, einen Präsidialausschuss hätten, die ein Anforderungsprofil hätten, hätten sie Herrn Merz nicht zum CEO des Unternehmens Deutschland gemacht. Entweder muss Merz besser werden oder es muss einen besseren Kanzler geben.
Was halten Sie für wahrscheinlicher?
Dass er es nicht schafft und ich glaube nicht, dass er die Legislaturperiode als Kanzler beendet.
Es wird eine harte Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Und weil wir spüren, dass es der schlechten Nachrichten, der Apokalypsen und Unsicherheiten so viele gibt, haben wir genau jetzt ein neues Format gestartet. Deutschland wird gut wetten. Gemeinsam mit Experten und Visionären aus Kultur, Wissenschaft, Sport, Gesundheitswesen und Unternehmertum analysieren wir die guten, die zuversichtlich stimmenden Entwicklungen aus und für Deutschland. Unsere Gäste schließen jeweils eine Wette auf eine bessere Zukunft ab. Und Sie können anschließend abstimmen, ob Sie daran glauben oder nicht. In der ersten Folge von Deutschland wird gut wetten ist der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens zu Gast. Wir haben gesprochen über die viel zitierten planetaren Grenzen und die wirklich zahlreichen, zuversichtlich stimmenden und auch überraschenden Fakten und Daten, die es in Bezug auf den Klimawandel gibt.
Und so gibt es ganz viele Beispiele dafür, wie wir mit den Mechanismen der Natur gewinnen können. Und mein Lieblingsbeispiel kommt aus Brandenburg, aber wissenschaftlich ist schon lange klar. Man sagt ja so, du darfst kein Rindfleisch essen, ne? Wenn du ein Steak isst und so, das ist Klima schlimm und du bist böse und so, ne? Diese Verzichts- und Moraldebatten, die uns allen so auf die Nerven gehen und die naturwissenschaftlich übrigens auch meistens Unsinn sind, genau wie nicht fliegen oder so. Bitte Leute, fahrt weiter in Urlaub, es ist wichtig. Natur in anderen Regionen der Welt bekommt dadurch einen Wert und wird nur deshalb geschützt, weil Leute gerne in den Regenwald, gerne an einen sauberen Strand, gerne zu einem sauberen Meer hinfliegen. Wenn du das nicht mehr tust, kümmert sich keiner mehr darum. Die Landschaft verliert ihren Wert und geht kaputt.
Und wenn Sie mal bei einer Live-Aufzeichnung von Deutschland wird gut wetten dabei sein möchten, dann ist es auf unserem Strategiegipfel für Familienunternehmen, der MyWay, am 23. und 24. September soweit. Denn dort werde ich mit dem Unternehmer und Vorstandsmitglied mehrerer europäischer Tech-Startups sprechen, mit Julian Teike, zuversichtlich über Tech und die Chancen von KI. Vielleicht kennen Sie diese Frage von sich selbst oder von Ihren Kindern. Gehen oder bleiben? Über diese Frage spricht Juli C. in unserem Literaturpodcast mit der Schriftstellerin Hannah Heffner. 3 Generationen von Frauen, 1 Dorf im Schwarzwald und immer wieder die Frage, ob man die Heimat verlassen muss, um sich weiterzuentwickeln. So der Plot ihres neuen Romans »Die Riesinnen«. Denn lange gehörte zum Erwachsenwerden fast selbstverständlich die Vorstellung, man muss raus, in die Großstadt, ins Ausland, in die große, weite Welt. Wer einfach bleibt oder irgendwann zurückkehrt, muss sich dagegen fast schon erklären. Aber vielleicht verändert sich gerade unser Blick auf die Dageblieben und Heimattreuen.
Der Aufbruch aus der Heimat ist ja oft auch vielleicht der Versuch, sich selbst zu entkommen, so ein Stück weit. Mhm. Was ja auch nichts Schlimmes ist, sondern vielleicht auch gerade was Gutes. Aber mein Eindruck ist, dass das halt nicht funktioniert.
Also ich glaube jetzt bei uns damals, als wir vielleicht irgendwie einen Schulabschluss gemacht haben und so, da war die Welt einfach was Tolles, Großes, was neugierig gemacht hat, was dich angezogen hat. Und genau wie du sagst, jetzt ist da vielleicht auch eher eine Bedrohlichkeit und man orientiert sich zurück dahin, wo man aufgehoben ist, wo man sich kennt und so. Ich glaube schon, dass es da so eine Umkehrbewegung irgendwann gab.
Ja, das ist mein Eindruck auch. Und ich muss sagen, ich habe, obwohl es für mich klar war, dass ich das nicht kann, dieses Bleiben, habe ich Menschen, für die das möglich war, auf eine komische Weise immer beneidet. Also ich habe jetzt einen sehr, sehr guten Freund, der lebt von seiner Geburt an am selben Ort, ja. Mhm. Und was ich an ihm so gut sehe, ist sozusagen, dass diese Vorstellung, weil das ist ja oft so eine Wertung, ne? Also wenn man im Dorf bleibt, dann ist man vielleicht borniert oder langweilig, man entwickelt sich nicht weiter oder so, das ist so das Framing. Und wenn man in die große Welt geht, dann ist man offen und neugierig, ja, und so. Aber das stimmt ja überhaupt nicht, weil ein Dorf ist ja auch eine Welt. Also es geht ja gar nicht darum, finde ich, also das hat, Persönlichkeitsentwicklung hat, glaube ich, gar nicht so viel mit diesen Entscheidungen zu tun.
Ja, ich glaube, die Person hat es nicht rausgeschafft, das ist ja so ein klassisches Urteil, von dem sich viele auch, genau, so ein bisschen fürchten. Und das ist eben die Frage, ist das so, dass es eine Niederlage ist? Oder hat nicht jeder das Recht, irgendwie Dinge auszuprobieren und sich neu zu finden und dann vielleicht zu merken, okay, aus irgendwelchen Gründen zieht es mich doch zurück. Und ich glaube, viele gehen ja auch weg, das finde ich auch ganz interessant, viele gehen auch weg, nicht um weg zu sein, sondern um weg gewesen zu sein. Weißt du, was ich meine?
Ja,
um
sagen zu können,
ich habe in New York gelebt und da war es vielleicht total schrecklich, aber ich kann sagen, ich habe da gelebt. So. Und ich finde, ja, man sollte im besten Fall da leben, wo man wirklich leben will und nicht dort, wo man halt ist, um sagen zu können, da war ich.
Nicht nächste Woche, aber schon sehr bald können Sie wieder mit anderen Pioneers Wirtschaftsregionen auf eine hintergründige und exklusive Art bereisen, wie Sie es vermutlich noch nie vorher erlebt haben. Vom 24. Oktober bis zum 4. November geht es nach Vietnam und Singapur. Während die USA und China um die wirtschaftliche und technologische Vormacht ringen, behauptet sich Vietnam als Land zwischen den Großmächten und wird gleichzeitig zu einem der dynamischsten Wachstumsmärkte der Welt gezählt. Singapur ist dabei das Tor nach Südostasien und der wichtigste Investor in Vietnam. Der Unternehmer Horst Geike kennt beide Länder seit Jahrzehnten und weiß, wie genau sie verbunden sind.
Und es passt auch zusammen, nach Vietnam zu fahren und dann nach Singapur. Viele der Investments in Vietnam werden über Singapur Firmen gemacht, die natürlich auch eine deutsche Firma dort gründen würde, weil ein besonderer Tax Treaty, Steuerabkommen besteht zwischen Vietnam und Singapur. Und diese Vorzüge gibt es in keinem anderen Verbindung, also sehr eng mit Vietnam.
Reisen Sie mit, es gibt noch einige wenige Plätze. Informationen zu dieser Reise und alle Links zu den soeben vorgestellten Podcasts, Veranstaltungen und Reisen finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Verabschieden möchte ich mich heute mit einer Lesung aus unserem Literaturpodcast Edle Federn. Die Autorin Hanna Heffner liest für uns den Anfang von Die Riesinnen. Und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder, wie immer, bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Dohan.
Die Dunkelheit ist sprichwörtlich und wild. Sie türmt sich in den Wolken, die über dem Tal liegen, und streckt sich weit bis an die Zipfel des Himmels. Sie kommt mit dem Wind und verschlingt den hellen Tag, dringt bis in die Häuser, bis in die Zimmer, die Köpfe. Sie verschwimmt mit dem Schwarz des Waldes, der für ihr die Waffen streckt, sich ihr hingibt, denn mit ihr kann selbst er nicht mithalten, nicht einmal er. Bald werden die Blitze fallen wie glänzende Nadeln und in den ersten Häusern gehen schon die Lichter an, sogar beim alten Rombach, der sich sonst die Augen kaputt spart, auf Teufel komm raus. Lichter, obwohl erst Nachmittag ist und außerdem Sommer, also ist es etwas Besonderes. Kaum jemand ist noch auf den Straßen, die meisten sind so klug gewesen, das Gewitter am Himmel kommen zu sehen. Und die, die nicht so klug gewesen sind, haben es zumindest in den Knochen gespürt oder im Gedärm. So etwas lernt man hier, weil Gewitter hier eben etwas anderes sind als in der Stadt, wo man einfach die Fenster zumacht. Hier kommen Gewitter von allen Seiten und schlagen dir mit ihrer Wucht die Luft aus den Lungen, werfen dich gegen Wände, schütteln dich. Hier hat man noch Respekt vor ihnen. Wittenmoos liegt in einer schmalen, länglichen Senke, eine Pfütze von einem Dorf. Die Häuser drängen sich entlang der Hauptstraße, die sich ungefähr in der Mitte zu einem nierenförmigen Platz auswölbt. Einige Höfe brechen aus der Ordnung, liegen vor den Linien riesig und schwarz, den abgeflachten First in die Stirn gedrückt, das Holz im richtigen Mond gehauen. Sie sind ihr eigenes Dorf, ihre eigene Welt, und man kommt sich winzig und vergänglich vor, wenn man vor ihnen steht oder in ihnen lebt, denn das ist der Sinn der Sache. Sie sind ewig. Sie sind gemacht, um dem Wald die Stirn zu bieten oder sich auf seine Seite zu schlagen, so genau weiß man das nicht. Dieser Wald, der von den Flanken ewig heranrollt, in einem Schwarz, das seinen Launen folgt. Mal ist es dunkelgrün, mal schmutzig grau, mal reines, abgrundtiefes Schwarz, die Abwesenheit aller Farben. Dieser Wald, den man nicht aus sich herausbekommt, auch wenn man ihn verlässt, der wurzelt unter dem Herzen, hinter den Lungen, und man hört ihn deiner Sprache an und sieht ihn in deinen Augen. Auf der Straße geht eine schmale, großgewachsene Gestalt, um die die Dunkelheit einen Bogen zu schlagen scheint, denn sie leuchtet. Ihr rostblondes, krauses Haar, die helle Haut, verwischt zu einem hellen, vibrierenden Tupfen. Wer sie laufen sieht, wie die Frau vom Merzenbecher, die beim Zwiebelschneiden aus dem Fenster nach den Wolken schaut, denkt sich, geh schneller, Mädel, schneller, aber Lieselotte geht nicht schneller, sie will nicht. Sie schwitzt schon und der Rock scheuert. Sie sieht nicht auf, folgt mit dem Blick der Grenze zwischen Straße und struppigem, grauem Grün. Der Schweiß rollt ihr die Kanten der Knochen entlang, denn mager ist sie, wie ein Kleiderhaken, zurechtgebogen zu Menschenform, dünn und stark und langgestreckt, mit spitzen Schultern, mit Füßen, für die man keine Schuhe findet. Keine ist größer als sie, im Dorf nicht und auch nicht im nächsten. Die anderen Frauen sind zart und irgendwie kompakt, als hielte die Welt ihre Schätze beisammen. Nur Lieselotte hat sie auseinanderlaufen lassen, von der Erde weg. Dazu die Kupferwollehaare, die wütend nach dem Himmel greifen. Wer sie sieht, weiß, wer sie ist. Man weiß es sofort und sie hasst es, hasst es, hasst es. Vielleicht hätte sie es an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit auch lieben können, aber das geht nicht. Nicht hier. Hier kann sie nie etwas anderes sein als das, was sie ihr nachrufen, die Rotzgören mit den verschwitzten Hemden und den grasfleckigen Knien. Woanders, vielleicht, hätte jemand die Stellen geküsst, an denen sich die Sommersprossen zum Gewimmel verdichten, hätte die blauwurzelnden Adern auf der Innenseite der dünnen weißen Arme mit schwieligen Fingern gestreichelt. Woanders, vielleicht. Stattdessen ist da Bernhard, der sie hinnimmt, mit diesem Gleichmut, der ganze Welten ersticken, unter sich begraben könnte.